Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir lesen ein Wort aus Lukas 1. Da heißt es: Es begab sich, da Zacharias des Priesteramts pflegte vor Gott zur Zeit seiner Ordnung, erschien ihm der Engel des Herrn. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Aber der Engel sprach: Fürchte dich nicht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Als ich heute Morgen aufwachte, haben alle Glocken in meinem Herzen geläutet. Für uns hier, meine lieben Jungs, ist das ein dreifacher Festtag. Erstens Jugendfest, seit ich denken kann hier, seit ich Weiglaus denken kann, ist am ersten Advent Jugendfest. Das hat PW eingerichtet. Wenn Sie nicht wissen, wer PW ist, fragen Sie bei uns. Zweitens, was gibt's denn nun, Oma? Ach, die liebe Zeit, ja. Hat ja kein Mensch gereicht, davon hinzusitzen. Das ist ein Jugendplatz. Zweites Grund, ein Fest zu feiern, ist, dass wir vor 50 Jahren den Grundstein gelegt haben für das Weiglerhaus. 50 Jahre ist eine lange Zeit und da ist eine Menge passiert. Aber ich muss Ihnen offen gestehen, dass meine Jungs und ich nicht so arg viel Sensorium haben für so Jubiläen, nicht? Das ersitzt man sich ja einfach im Laufe der Zeit, nicht? Der Kümmerlichste kann ja irgendwann sich Jubiläum feiern, wenn er alt genug wird. Aber immerhin, 50 Jahre Weiglaus ist schon eine Sache. Advent. Das ist der dritte Grund. Und das ist der Hauptgrund, warum alle Glocken in meinem Herzen läuten, dass heute der erste Advent ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, dass das einer der herrlichsten kirchlichen Festtage ist. Wir achten Kirche-Festtage nur noch, wenn sie auf den Wochentag fallen, weil er frei ist, nicht? Aber achten Sie mal den ersten Advent, auch wenn er auf den Sonntag fällt. Oh, wie liebe ich diese vier Adventssonntage, wo die ganze Stadt Essen und umliegenden Dörfer in eine turbulente, vorweihnachtliche, fantastische und doch so festliche Geschäftigkeit verfallen. Geschäftsleute sitzen hier mit raushängender Zunge, Hausfrauen und so weiter, nicht? Und es macht mir eigentlich so Freude, das ist so eine festliche, vorweihnachtliche Geschäftigkeit. Wie liebe ich diese Zeit, wo ernste Jesus-Jünger nachdenken über den Ausdruck Advent. Advent heißt Ankunft. Und dann singt das Herz wohl, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Aber ich kann es nicht aussprechen, wie ich diese Adventszeit liebe. Und die Adventsgeschichten in der Bibel. Diese unbeschreiblich schönen Adventsgeschichten in der Bibel. Sie sind so überaus schön, dass ich diesmal richtig in Verlegenheit geraten bin, welche ich euch nun auslegen soll. Es ging mir beinahe wie Buridans berühmtem Esel. Kennt ihr den? Dem hatte man ein schönes Heubündel zur Rechten hingelegt, einen Distelhaufen zur Linken und eine Kiste mit schönstem Hafer vor die Nase. Und da stand der Esel und eins war schöner und leckerer als das andere. Und weil er nicht zum Schluss kommen sollte, wo er kommen konnte, wo er anfangen soll, ist er verhungert, der arme Esel, nicht? Er wusste einfach nicht, wo anfangen. Und so ähnlich ging es mir dies Jahr mit den schönen Adventsgeschichten. Eine schöner wie die andere. Nur wärt ihr verhungert dabei, weil ich euch dann keine geistliche Nahrung gegeben hätte, nicht wahr? Darum musste ich mich entschließen. Und ich habe mich entschlossen, liebe Marktkirchengemeinde, wir wollen es so machen, dass wir an den 4 Adventssonntagen, es sind 4, halten sich die frei für den Gottesdienst. Ja, der Trubel will uns verschlingen. Dass wir in den 4 Adventssonntagen einmal die Orte besuchen wollen, die Städten besuchen wollen, im Geist natürlich. Andere würde mir zu teuer, wenn ich alle mitnehmen sollte. Dass wir im Geist die Städten besuchen wollen, wo die schönsten Adventsgeschichten passiert sind. Das gibt eine hübsche Reise an den 4 Adventssonntagen. Also jetzt fangen wir an. Im Tempel fing das an. Im Tempel zu Jerusalem, da fing es an. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Im Tempel zu Jerusalem fing es an. Oh, man trifft am Jugendfest einmal so alte Bekannte überall. Da setzt einmal ins Herz aus vor Freude, ja. Also im Tempel fing es an, das schreiben wir als Überschrift über den Text und die Predigt. Ich glaube, ich tue gut, das nochmal eben zu lesen, nicht? Es begab sich, da Zacharias des Priesteramts pflegte vor Gott, im ersten Kapitel des Lukas, vor Gott zur Zeit seiner Ordnung, erschien ihm der Engel des Herrn zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Aber der Engel sprach zu ihm, fürcht dich nicht. Im Tempel fängt es an. Ich habe wieder 3 Teile. Erster Teil, der Gongschlag im Tempel. Der Gongschlag. Sehen Sie, wenn mir die Uhr stehen bleibt, ich habe noch so eine altmodische, die sich nicht von selber aufzieht, und ich bin vergesse, bleibt sie oft stehen, dann habe ich die große Chance, dass ich am Telefon 119 wählen kann und dann kriegt man die genaue Zeit. Wer kein Telefon hat, ist ganz dumm dran. 119, da kriegen Sie genaue Zeit. Und das geht dann so vor sich, Sie nehmen Hörer, dann hören Sie, Achtung, beim Gongschlag ist es 8.50 Uhr. Gong, dann kommt, jetzt ist soweit, nicht? Beim Gongschlag. Meine Freunde, unsere Textgeschichte von dem Priester Zacharias kommt mir vor wie so ein Gongschlag Gottes. Da kommt der Engel und sagt, so, beim Gongschlag ist es soweit, dass die Wand einstürzt, die den heiligen Gott von uns trennt und Gott sich offenbart. Ist es soweit, dass der geoffenbarte Gott zu uns kommt? Ist es soweit, dass die Welt ihren Heiland bekommt, ob sie ihn annimmt oder nicht? Gong ist soweit. Aber es ist soweit. Das ist die Bedeutung dieser Geschichte. Aber das kann man ja nur eigentlich ganz verstehen, meine Freunde, wenn man das Alte Testament kennt. Und wenn ich doch Ahnung hätte, wie weit sich das Alte Testament kennt. Das ist nämlich die Geschichte, Alte Testament, von dem armen Volke Gottes in den 1500 Jahren vor Christi Geburt. Und wenn Sie das mal lesen, dann werden Sie entdecken, da gab es seltsame Leute. Die haben die größte Weltgeschichte erlebt. Sie haben die Pharaonen gesehen, die ihre gewaltigen Pyramiden bauten als Grabdenkmäler. Sie haben das Reich des Nebukadnezar in Babylon erlebt, der eine Stadt baute, auf der 6 Wagen auf der Mauer nebeneinander fahren konnten. Ne? Sie haben brennende Städte gesehen und untergehende Reiche. Und denken Sie, diese großen Ereignisse waren ihnen eigentlich nicht so wichtig, diesen Leuten. Die werden so am Rande erzählt. Wichtig war ihnen ihre Geschichte mit dem lebendigen Gott. Und darum haben sie nach vorne gesehen, ob nicht endlich der komme, den Gott am Anfang versprochen hat. Den Gott schicken wollte, in dem Gott unter uns wohnt, in dem Gott Frieden schenkt, der Messias, der Heiland. Da haben sie gewartet. Das war ihnen wichtiger als Weltreiche. Jesus war ihnen wichtiger als Weltreiche. Das ist doch toll, nicht? Entweder waren die verrückt oder wir verrückt. Ich glaube, wir. Der kommende Heiland, der war ihnen wichtiger als all die großen Geschehnisse, von denen die Zeitungen voll waren. Damals vielleicht auf Tonsiegel geschrieben, ich weiß nicht. Nicht? Und darum ist das ganze Alte Testament voll von einer brennenden Erwartung. Da wird ganz im Anfang erzählt, wie der alte Patriarch Jakob stirbt und seine Söhne segnet, wundervolle Szene. Und mittendrin sagt er auf einmal, Herr, ich warte auf dein Heil. Und ich habe von einem Propheten erzählt, das war ein armer, jämmerlicher Kunde, der war ganz abtrünnig geworden, Biliam hieß der. Und auch dieser arme Biliam sieht eines Tages ein Licht. Da sagt er, das ist wundervoll gesagt, ich sehe ihn, aber nicht von nah. Ich schaue ihn, aber nicht jetzt. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Spüren Sie, dieser arme Mensch, der versinkt in seiner Sünde. Ich sehe ihn, aber es ist doch zu weit weg, nicht? Welche brennende Erwartung. Und der Prophet Jesaja, der die Trostlosigkeit aller Menschen in religiösen Bemühungen durchschaute, haben Sie das auch schon begriffen? Die Trostlosigkeit aller menschlichen religiösen Bemühungen. Der schreit förmlich, oh, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Komm, komm. Und Gott hat Zeit. Das ist schrecklich, wie Gott Zeit hat. Und darum bleiben Sehnsucht und Warten. Und schließlich konzentrieren sich da im Alten Testament diese Sehnsucht und das Warten um den Tempel. Da hat man wenigstens einen Zipfel vom Mantel Gottes. Wissen Sie, ein Zipfel vom Mantel Gottes. In dem Tempel in Jerusalem. Ein herrlicher Tempel. Aber da werden Opfer gebracht, die kein Gewissen reinigen können. Das sind Priester, die tun herrlichen Dienst und sind doch selber Sünder. Ne? Und da wimmelt der Tempel von Tausenden, denen der äußerliche Gottesdienst genügt. Es gibt ja immer Tausende, denen der äußerliche Gottesdienst genügt. Ein bisschen Weihrauch, ein bisschen Bischof und voll ist da alles begeistert. Das gibt es aber zwischen diesen Tausenden, denen äußerlicher Gottesdienst genügt, irren so Simeons herum. Vielleicht kennen Sie den Simeon, der wartet auf den Trost Israels. Wundervoll, nicht? Er wartet, er wartet. Und nun denken Sie, Gongschlag unserer Geschichte. Jetzt ist es soweit. Advent, er kommt. Er zerreißt den Himmel und fährt herab. Die Welt bekommt ihren Heiland. Erster Gongschlag im Tempel. Da steht dieser Priester Zacharias und opfert. Und auf einmal fährt er zusammen zu Rechten des Räucheraltars, steht ein leuchtender Bote Gottes. Das ist ein Gongschlag, ne? Ja, ein Bote aus der himmlischen Welt. Jetzt seien Sie mal ehrlich, glauben Sie, dass sowas gibt? Vom Theologieprofessor bis zum letzten Straßenkehrer glaubt man nicht, dass es Boten Gottes gibt, dass es Engel gibt. Weil wir einen ganz kleinen Sprung getan haben in das Weltall mit so einem Herrn Gagarin, darum glauben wir schon, es gibt keine andere Dimension, in der die Boten Gottes wohnen. Weil wir das nicht mehr kapieren können, darum hören wir auch den Gruß dieses Engels nicht mehr. Fürchtet euch nicht. Ich will Ihnen mal sagen, ich weiß, dass Gott lebt und dass er Engel hat. Leuchtende Boten. gewaltige Boten, vor denen Zacharias erschrickt und wir noch ganz alle erschrecken würden, wenn wir sie sehen würden. Und ich weiß, dass diese Boten Gottes den Gruß haben, fürchtet euch nicht. Und das kann man genau brauchen heute, meinen Sie nicht? Diesen Gruß, fürchtet euch nicht. In einer so armen Zeit, wo allen die Knie weich werden, nicht vom Kreml bis nach Washington. Fürchte dich nicht, ich bitte Sie. Das ist der Gruß der Boten Gottes, der Engel, nicht? Und dann hält dieser Engel Gottes dem armen kleinen Priester Zacharias eine große Rede. Und der Inhalt ist, du wirst einen Sohn haben und er wird Johannes heißen oder Täufer heißen. Und der wird vor dem kommenden Heiland hergehen. Jetzt geht's los. So fängt die Adventsgeschichte, das Kommen Jesu an mit diesem Gongschlag im Tempel. So, nun zweites. Den zweiten Teil möchte ich überschreiben, Verwirrung im Tempel. Und nun habe ich was ganz Wichtiges zu sagen und Gott gebe, dass wir es verstehen. Verwirrung im Tempel. Dieser arme kleine Priester Zacharias, so ein Richter 0815 Priester unter Tausenden, der einmal vier Wochen lang Dienst hat, der hat im Tempel eine gewaltige Verwirrung erlebt. Und es kommt alles darauf an, dass wir die verstehen. Für unser Seligwerden kommt es darauf an, dass wir das verstehen. Gehen Sie mit mir in den Tempel. Da war ein großer Vorhof. Da war jetzt dieser Gebetsgottesdienst, da standen hunderte von Menschen und durch sie durchgeht der Priester in seinen herrlichen Gewändern zu dem Vorhang, der das Heilige versperrt. Er geht durch den Vorhang. Das ist ein dämmeriger Raum, da steht das siebenarmige Leuchter und sieben Flämmlein erleuchten den Raum. Und da drüben steht der goldene, blitzende Räucheraltar. Und er bläst das Feuer an und tut das wundervolle Weihrauch auf diesen Altar. Und dann wird's ganz still. Die Menge draußen betet und er betet. Und sorgt dafür, dass das Gott wohlgefällige Räuchopfer weiter brennt. Er ist also damit beschäftigt, meine Freunde, was der normale Mensch heute und zu allen Zeiten für Religion und Christentum hält, nämlich, dass der Mensch was für Gott tut, dass er sich Mühe gibt, Gott wohl zu gefallen, dass er Gott ein Opfer bringt. Da steht der Zacharias und bringt Opfer und gibt sich Mühe, Gott wohl zu gefallen mit seinem schönen Räuchopfer. Und das ist doch Christentum. Ganz Neu-Delhi, wenn ich den Berichten glauben soll. Riesige Kirchenkonferenz hat nur davon gesprochen, endlos, was wir tun werden, um Gott wohl zu gefallen. Und lieben Freunde, ist da eigentlich was Schönes, nicht? Dass einem Gott nicht gleichgültig ist, dass man was tut, um ihm wohl zu gefallen. Und jetzt muss ich mal diese Gemeinde hier ungeheuer loben. Wenn ich alles das, was ihr getan habt, um Gott wohl zu gefallen, auf einen Berg schichten könnte, das gäbe einen ganz hübschen Hügel wenigstens, nicht? Ich denke an all die großartigen Kollekten, mit denen ihr meine Jugendarbeit durchgetragen habt, nicht? Ich danke Ihnen vielmals und ich denke daran, dass ihr Frauen und Mädchen Kindergarten betreuen, da oben, während wir so friedlich sitzen, nicht? Da oben geht es gar nicht friedlich, da ist ein riesen Kindergeschrei, nicht? Das ist ein Opfer. Und ich denke daran, dass die CV Emma, die hier sitzen, sich viel, viel eingesetzt haben für das Reich unseres Gottes. Ja, dass sie sich heute Morgen bei Nacht und Nebel schon aufgemacht haben, hierher zu kommen, um Gott wohl zu gefallen und sein Wort zu hören, das ist doch schön, nicht? Und ich denke daran, unsere Leiter und Helfer, edle Garde, sich jetzt aufmacht, um Jungs zu besuchen und einzuladen und zu rufen unter Gottes Wort. Wenn ich es alles addiere, gibt es einen schönen Berg von Räuchopfer, das sie Gott dargebracht haben. Und wenn sie jetzt abschalten und nicht weiterhören, dann fahren sie trotzdem in die Hölle. Nun kommt nämlich plötzlich dieser Engel Gottes und sagt dem Zacharias, der so schön sein Opferchen da bringt. Passen Sie auf, ich muss eben in Klammern sagen. Sie können nachher mit der Bibel kommen und sagen, hat er das gar nicht gesagt. Der Sinn seiner Rede und der ganzen Geschichte ist jetzt dies, dass der Engel sagt, Zacharias, Und wenn ihr noch so viel getan habt für Gott, bleibt ihr vor ihm doch so schuldige Sünder mit eurer Lieblosigkeit, eurem Schmutz, eurer Gottlosigkeit, eurem Streit, dass, wenn Gott Gericht hält, ihr auf 1000 Fragen nicht eine beantworten könnt. Ihr steht miteinander am Rand der Hölle mit all dem, was ihr getan habt für Gott. Zacharias, ihr tut viel für Gott mit euren Opfern. Er sagt das hier. Und doch seid ihr friedelose Leute, denn mit allem, was ihr getan habt, und wenn ihr 100 Markscheine geopfert habt und 10.000 Besuche gemacht habt, könnt ihr den Frieden des Herzens und Gewissens nicht erkaufen. Und trotz allem, was ihr getan habt, seid ihr gebunden, Leute, gebunden in euch selbst. Man dreht sich um sich selbst, meine Ehre. Arme Menschen. Und nun sagt der Engel etwa so, und nun will sich Gott über euch erbarmen. Und jetzt will er was tun für euch. Meine Freunde, das Evangelium, und zwar Christentum, besteht nicht darum, was wir alles für ihn getan haben. Da könntest du 100.000 Werke tun und kannst nichts, kein Frieden haben, keine Vergebung, kein nichts. Sonst Evangelium besteht darum, dass jetzt der Engel verkündigt, jetzt will Gott etwas für euch tun. Und zwar was Gewaltiges. Er gibt jetzt seinen Sohn. Und der nimmt meine Schuld weg und gibt Vergebung der Sünden. Und der gibt Frieden. Und der macht mich frei von mir selber. Verstehen Sie? Darum geht's. Da steht ein Priester und tut was für Gott. Und das ist wundervoll und ist nichts gegen zu sagen. Und da kommt der Engel und sagt, stopp, jetzt will Gott was für euch tun. Und das ist die Masche. Das ist die Sache. Das ist die Botschaft. Er gibt uns seinen Sohn. Meine Freunde, der Zacharias war von dieser Botschaft so verwirrt. Er war jetzt beschäftigt mit Opfern. Da kann er nicht plötzlich den Engel kommen und sagen, du, jetzt will Gott ein Opfer bringen für euch. Er war so verwirrt, der arme Zacharias, dass er einfach glatt erklärte, das glaube ich nicht. Und da geht der Engel hoch. Verzeihen Sie, kann man vom Engel sagen, der ging auf die Palme, nicht? Ich bin Gabriel, sagt er, der vor Gott steht. Und da warst du, Männlein, mir zu sagen, ich glaube das nicht. Und dann sagt der Engel ihm, nur wirst du verstummen, bis du selber den Messias, den Heiland, sehen wirst. Und so endigt die schöne Adventsgeschichte mit Missklang. Ist ärgerlich, nicht? Mit Missklang. Von da hat der Engel nichts mehr gesagt, ist gegangen. Und das ist ja doch eigentlich traurig, nicht? Man möchte gerne, dass alles mit Harmonie endigt. Und nur endigt die Adventsgeschichte mit dem Missklang. Und ich fürchte, bei vielen von uns endigt es ja auch mit Missklang. Weil wir das so schwer begreifen können. Das Evangelium redet davon, dass Gott was für dich tun will. Wir können uns Tempel denken, in denen der Mensch Gott dient. Aber dass Gott uns dient, das können wir uns einfach nicht denken. Wir können uns eine Christenheit denken, die geschäftig ist, was für Gott zu tun ist. Wundervoll. Aber wir können uns nicht denken, eine Christenheit, die anbetet. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, der nicht wäre. Kurz und gut, wir können wie zu allen Zeiten zum Christentum der Werke denken, aber nicht ein Leben aus der Gnade. Und da gibt es den Missklang, denn die Bibel sagt uns nichts anderes. Meine Freunde, das ist sehr wichtig, weil man heute überall hört, wir müssen jetzt mehr praktisches Christentum haben und die Welt verändern. Sei, wo steht das eigentlich alles in der Bibel? Ne? Das gibt Missklang, das gibt Missklang. Die Bibel sagt, gib dich schuldig und sieh dein Heiland an und find den. Sehen Sie, gab es Verwirrung im Tempel, ja? Und nicht nur an diesem Punkt, es gab noch einen anderen Punkt Verwirrung im Tempel. Sehen Sie, da stand da draußen die große Gemeinde und betete und wachte, dass der Zacharias den Gottesdienst beendet. Es ist ja immer so, nicht, dass wenn die Pfarrer ein bisschen arg lang machen, dass die Gemeinde denkt, wenn er doch aufhört. Mein Vater erzählte mir mal, dass er mal in einem Gottesdienst war, wo ein Pfarrer predigt hatte, so ein Kanzeldeckel, wissen Sie, so ein schön. Er hätte immer gedacht, wenn doch der Deckel den Kerl jetzt zudeckte. Und ich kann mir vorstellen, wie die Gemeinde draußen steht, nicht? Und denkt, jetzt haben wir lang genug gebetet, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Jetzt muss er kommen und den Segen sprechen. Der aaronitische Segen wurde da gesprochen. Und der Zacharias kommt nicht und kommt nicht. Und als er endlich kommt und die Gemeinde schon sehr ärgerlich ist und die Presbyter sagen, wir müssen mit dem alten Herrn mal sprechen, das geht nicht so weiter, da kann er nicht mal segnen, weil er nämlich ja stumm geworden ist. Und er kann nur winken, soll nach Hause gehen. Und meine Freunde, so ist das. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, die Sonne der Welt, nur am Horizont auftaucht, da fallen unsere Ordnungen und unsere Frömmigkeiten, unsere eigene Gerechtigkeit über den Haufen und es kommt das ganz Neue. Das ist sehr schwierig und da wird sich mancher ein bisschen verzweifeln drüber. Und doch wünsche ich Ihnen, dass Sie es erfahren, dass wenn Jesus nur am Horizont aufsteht, wie hier, kommt noch kaum vor, schon das kommt, ich mache alles neu. So, lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Ich möchte nicht auch in den Verdacht kommen, dass ich zu lang predige. Ich habe auch keinen Deckel. Im Tempel fängt es an. Wir wollen die Orte besuchen, wo die Adventsgeschichten geschehen. Nächstes Mal besuchen wir ein kleines Zimmer. Wir hörten den Gongschlag im Tempel und die Verwirrung im Tempel. Und ich möchte als Drittes noch sagen, das ist beinahe nicht auszusprechen, Todesurteil für den Tempel. Sehen Sie, als ich noch, Todesurteil für den Tempel, das steht hier. Glauben Sie nicht? Hören Sie auf. Als ich noch ein Junge war in eurem zarten Alter, da lebte ich in der wunderschönen Stadt Frankfurt am Main, wo eine große, keine Aufregung, sie ist schön, aber Essen ist nichts zu machen. Man liebt nicht immer das Schönste und ich liebe Essen über alles. Ne? Ich bin 40 Jahre hier, da könnt ihr, so lange seid ihr noch gar nicht hier. Sehen Sie, aber in Frankfurt gab es eine große jüdische Gemeinde. Sie ist ausgerottet. Und diese Schuld, von der ich am Schukustag sprach, die ist auch heute noch da. Ne? Und da hat mir ein Rabbi einmal ein Modell dieses Tempels gezeigt, das er in jahrelanger Arbeit aufgebaut hatte. Es versperrte seine ganze kleine Wohnung. Und ich muss sagen, das war für meine Freunde und mich eine unvergessliche Stunde. Das hatten wir nicht gewusst, dass das so ein herrlicher, goldener Tempel, so sagte man, und ein so wundervoller und gegliederter Bau war dieser Tempel. Und in diesem Tempel in Jerusalem kommt der Engel Gottes und sagt, Zacharias, komm, jetzt geht's los, die Heilszeit Gottes bricht an. Und es bedeutete Todesurteil für den Tempel, für diesen Tempel und für alle Tempel und für alle Altäre und für alle Priester. Denn sehen Sie, der Inhalt dieser Rede von dem Engel ist, jetzt kommt der Sohn Gottes, Jesus. Und Jesus, der hier zum ersten Mal angekündigt wird, hat allen Tempeln und allem Priestertum und allen Altären und allen Opfern ein Ende gemacht. Oder, dass ich es richtig sah, sie abgelöst. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz, ganz wichtig das Evangelium sagen. Bitte schalten Sie die ab und sagen, verstehen wir nicht. Das müssen Sie verstehen, um Ihre Seligkeit willen. Wir können nicht ohne Mittler vor Gott stehen. Wir brauchen einen Priester. Es ist sehr dämlich gesprochen, wenn der Mensch heute sagt, ich glaube auch an Herrgott. Aber der Vater, dass der Herrgott ihn in die Hölle schmeißt. Wir brauchen einen Mittler. Ich brauche einen Priester, aber es gibt nur einen Priester, der noch Vollmacht hat zu versöhnen. Und dieser Priester ist Jesus, der Sohn Gottes. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleiden hat mit unserer Schwachheit, heißt es in der Bibel. Bitte nehmen Sie das mit für eine Zeit, da man Ihnen Priestertum aufoktroyieren will. Es gibt nur einen Priester, aber den brauche ich wirklich ganz persönlich. Den Versöhner, Mittler, Jesus, den Sohn Gottes. Und es gibt keine Frieden im Gewissen und keine Versöhnung ohne ein blutiges Opfer. Aber alle Opfer sind abgelöst durch Jesus, der am Kreuz hängt. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und meine Freunde, es gibt keine Tempel und Gotteshäuser mehr, außer dem einen Tempel und Gotteshaus, in dem Gott wohnt. Lesen Sie die Bibel. Dass dieser Tempel und das einzige Gotteshaus, in dem Gott wohnt, ist erbaut aus, fantastisch, aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Und ist die Gemeinde derer, die an Jesus glauben. Das ganze Neue Testament von vorn bis hinten bezeugt. Der Tempel und alle Gotteshäuser sind erledigt. Es gibt einen Tempel, aus lebendigen Steinen erbaut, in dem Gott wohnt, seine Gemeinde, seine glaubende Gemeinde. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie als lebendiger Stein aufgebaut sind auf dem Eckstein Jesus und dem Fundament der Apostel und Propheten. Wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, dann schalten Sie ganz ab, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber dies ist die Botschaft der Bibel. Der Tempel bekommt in diesem Augenblick sein Todesurteil. Jetzt kommt Jesus, der den Tempel aus lebendigen Steinen, die glaubende Gemeinde, baut. Ach, meine Freunde, solch eine Umwandlung geschieht, wenn Jesus nur am Horizont erscheint, wie in dieser Adventsgeschichte. Und wenn er nun wirklich kommt, und er ist gekommen und will zu Ihnen kommen, ich stehe vor der Tür und klopfe an, ich wünsche Ihnen, dass das nicht nur eine theoretische Erkenntnis in Ihrem Leben wird, dass Jesus alles umwirft und neu macht, sondern dass die praktische Erfahrung Ihres Lebens wird. Gott bewahre Sie vor einem theoretischen Christentum. Und Gott schenke Ihnen, dass die Sonne Jesus, die im Advent am Horizont gleichsam aufgeht, die Mitte Ihres Lebens wird. Im Zenit Ihres Lebens steht als die Sonne. Wir müssen beten. Herr, wir wünschen einander so viel, dass wir es erfahren, was du gibst. Wir wollen es lieber von dir erbitten. Mach uns zu einer richtigen Adventsgemeinde in Geist und Wahrheit. Amen.